Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Heute mit dem Niklas Fromme, der mir gerade erzählt hat, er ist auch treuer Hörer unseres Podcasts. Und heute ist er Gast. Sehr schön. Hallo Niklas.
Hallo.
Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz gesprochen, was ja ganz spannend ist. Du bist mit deinen 24 Jahren ja jetzt nicht nur neues Ratsmitglied, sondern ja auch Mitarbeiter in der Fraktion. Also Doppelrolle sozusagen. Ja. Wobei ja, glaube ich, zuerst gar nicht klar war, dass du auch in der Fraktion mit dabei bist. Erstmal war ja die Wahl. Ne? Erzähl doch mal, wie du so die letzten Monate erlebt hast, vom Wahlkampf angefangen bis jetzt. Es ist ja schon viel auch dann für dich passiert.
Ja, während des Wahlkampfes, da habe ich für den Unterbezirk gearbeitet und mit Daniel zusammen, als der Wahlkampfleiter war, haben wir zusammen den Wahlkampf mit organisiert, zentral im Büro. Und dadurch habe ich dann schon einiges an Erfahrung im Bereich auch Parteiarbeit gesammelt und auch so die bürokratischen Vorgänge, Stände beantragt, Veranstaltungen organisiert. Und ja, da waren wir eigentlich den ganzen Tag im Büro oder unterwegs und total im Wahlkampf. Und dann gab es bei mir ja eine kleine Besonderheit beim Wahlkampf. Ich habe ja am Kremholl kandidiert für den Rat und dann ist 2 oder 3 Wochen vor der Wahl mein Gegenkandidat von der AfD verstorben, wodurch die Wahl am Kremholl nach hinten geschoben wurde.
Wir erinnern uns.
Genau, ja. Dann am Wahlabend wussten quasi alle schon, ja, sie sind im Rat, weil alle direkt gewonnen haben. Nur ich, bei mir hat sich das noch ein bisschen hinausgezögert und ich wusste noch nicht, ob ich jetzt drin bin. Ich musste noch 2 Wochen in die Verlängerung gehen. Und erst dann war ja klar, dass ich dann auch in den Rat komme.
Und wie, ne? Also ist ja nicht so, als wenn es jetzt dann irgendwie in der Verlängerung in der 3. Minute Nachspielzeit 1-0 gewesen wäre, sondern es war ja schon dann auch sehr erfolgreich.
Ja, da bin ich auch sehr froh drüber, dass es so gut geklappt hat und auch sehr dankbar.
Du hast eben kurz gesagt, in der Zeit, wo du dann auch im Wahlkampf mitgearbeitet hast, so die bürokratischen Dinge, die Stände beantragen. Also die Orga hat dich jetzt nicht abgeschreckt, wo andere vielleicht sagen würden, oh Gottes Willen, das mache ich nie wieder. Hätte sein können.
Ja.
Scheint dich ja in irgendeiner Form auch gereizt zu haben, diese Arbeit, ne?
Ja, das stimmt. Also so direkt nah am Geschehen zu sein und mitzuplanen, was jetzt auch gemacht wird und zu schauen, dass alles auch funktioniert, das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Und mit dem Daniel zusammen hat das auch sehr gut geklappt. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und diese Arbeit kann ich jetzt zum Glück auch als Fraktionsmitarbeiter fortführen.
Ja, ja.
Der Daniel ja quasi mein Chef ist als Fraktionsvorsitzender. Aber auch, wie du schon angesprochen hast, quasi in einer Doppelrolle, da ich ja gleichzeitig jetzt auch zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, zu einem der Fraktionsvorsitzenden,
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Bedeutet, dass du Ehrenamt und Job sozusagen hast, wo sich sicherlich Überschneidungen ergeben, wo man aber wahrscheinlich auch gucken muss, wo zieht man eine Grenze, ne? Also was sind deine Aufgaben jetzt also als Mitarbeiter der Fraktion?
Also als Mitarbeiter der Fraktion sind eher meine Aufgaben jetzt Anträge zu schreiben, vorzubereiten, zu recherchieren, E-Mail-Kontakt mit Vereinen, Organisationen zu halten und dann zu schauen auch, ob die irgendwie mit einbezogen werden können oder wie die dazu stehen. Wir hatten vor einiger Zeit im Zusammenhang mit der Geschichte am Hakenberg mit dem Baum ein Gespräch mit Greenpeace zum Beispiel. Und die Ergebnisse von diesem Gespräch sind dann mit in die Anfrage geflossen, die dann in der Bezirksvertretung gestellt wurden zum Beispiel. Mhm. Während ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender eher dann so eine andere Art von Rolle habe. Also wir gehen zum Beispiel zu Besuch zu Vereinen, wir tauschen uns mit denen aus, wir planen Sitzungen, Fraktionssitzungen, sowas in die Richtung. Also eher das aktiv Politische ist eher die Aufgabe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und das Vorbereitende als Fraktionsmitarbeiter.
Ja.
Und eine weitere Aufgabe, die dann jetzt nach der kommenden Klausurtagung wahrscheinlich dazukommen wird, ist die Betreuung von Arbeitskreisen oder Projektgruppen oder sowas in die Richtung. Mhm. Da wird es dann darum gehen, dass wir ein bisschen planmäßig diese Sitzung machen, ja, dass da auch was Vernünftiges rauskommt, dass es auch ein bisschen strategisch ist und dass das nicht zu so einer Art Kaffeekränzchen
wird. Ja, genau.
Das passiert ja schnell,
ja,
dann,
ja,
wenn man, genau, sich dann mit den Leuten zusammensetzt.
Und dieser Klischeesatz, wenn du ja nicht mal weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, eben nicht zutrifft.
Genau.
Um aber den Menschen, die jetzt sich jetzt nicht vorstellen können, vielleicht, was Arbeitskreis jetzt, ne, ja, bei der SPD bedeutet. Also was heißt das dann konkret? Was wird da gemacht?
Da setzt man sich zusammen und überlegt, was man für Themen setzen möchte, was man für Dinge verändern möchte und schaut, was gibt's da für Möglichkeiten? Haben wir dafür überhaupt eine Mehrheit oder was für Ideen haben die Leute überhaupt? Und dann schaut man halt, wie man das umsetzen kann und als Fraktionsmitarbeiter wäre dann auch mit meine Rolle, das zusammenzufassen oder zu verschriftlichen und daraus dann auch Anträge zu schreiben, Anfragen zu schreiben, so. Und zu schauen, dass da auch was Produktives eben bei rauskommt.
Was, ohne unken zu wollen, aber auch bedeuten kann, dass man auch schon mal Nein sagen muss, oder? Also, wenn er jetzt, also, was wir nicht hoffen wollen, wir hoffen ja auf konstruktive Ergebnisse, ja, aber es kann ja sein, dass Ergebnisse kommen, wo die Fraktion sagt, boah, ja, super, das verfolgen wir weiter, daraus kann ein absolut sinnvoller Antrag werden. Es kann aber ja auch mal sein, dass man denkt, ist nicht realisierbar, ne?
Ja, aber das ist dann ja letztlich auch die Entscheidung der Fraktion, die ja am Ende darüber entscheidet, auch welche Anträge und welche Anfragen wir verfolgen wollen und welche Themen gesetzt werden wollen. Also die Arbeitskreise haben dann da eher so eine vorbereitende Funktion und die Fraktion entscheidet dann letztendlich.
Ja. Jetzt bist du ja ein Teil dieses, schon glaube ich, Generationenwechsel, kann man glaube ich schon sagen, so, ne, auch im Rat. Wie erlebst du denn so diese Zusammenarbeit mit dem, ja, mit dem Team um dich rum?
Bisher sehr gut, also die jungen Leute sind motiviert, haben neue Ideen und die älteren Leute sind erfahren und wissen, wie die Sachen laufen und das ist eine ziemlich gute Kombination, weil einerseits frischer Wind reinkommt und andererseits die Leute da sind, die wissen, wie man mit den Sachen umgehen muss.
Um mal konkret auf den Rat zu sprechen zu kommen, ne? Ich war am ersten Abend bei der konstituierenden Ratssitzung auch dabei, da merkte man ja auch so diese Vorfreude, wie auch kurz gequatscht und diese ein bisschen auch Anspannung natürlich, ja, ne? Ist das so, merkst du da jetzt schon eine gewisse Routine oder weißt du auch, irgendwann kommt nochmal der Tag, wo es vielleicht mal ein bisschen kontroverser zugeht oder so, ne? Also ist das, bereitet man sich darauf vor oder lässt man das auf sich zukommen oder was? Ist ja schon in so einem Plenum mit, weiß ich nicht, x Leuten zu sprechen, die auch teilweise schon alte Hasen sind, das ist ja nicht mal eben.
So, ne? Also ich meine, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt auch bisher kein Mensch, der super sicher darin ist, frei zu reden oder auch vor Leuten zu reden. Also ich merke schon, dass das so eine gewisse Routine jetzt schon reinkommt, wie du es gesagt hast. Aber jetzt so Wortmeldung oder so hatte ich jetzt noch nicht so wirklich. Das wird dann schon was anderes sein. Also ich bin unter anderem ja auch Sprecher im Kulturausschuss. Da wird dann auch meine Aufgabe sein, ja in diesem Ausschuss dann für unsere Fraktion zu reden und zu diskutieren. Ja, und da bin ich schon aufgeregt, aber da versuche ich mich bestmöglich drauf vorzubereiten, aber am Ende ist die Vorbereitung immer die Theorie und
das ist so, ja,
in der Sitzung kann es dann auch ganz anders laufen, ja, weil dann man falsch antizipiert hat, was die anderen sagen oder so. Also.
Aber um das mal so zusammenzufassen, wenn ich jetzt überlege, ne, du musstest im Wahlkampf in die Verlängerung gehen, hast dir das in Anführungszeichen angetan, bist im Rat, bist dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden, bist Sprecher im Kulturausschuss geworden und Mitarbeiter in der Fraktion geworden, wo du ja auch viel kommunizieren kannst, bedeutet ja auch, dass du so eine Art, ich sag mal, so eine Art trotzdem verfolgst. Ne? Also im Sinne von, ich habe das noch nie gemacht, ja. Ich bin vielleicht auch ein bisschen unsicher, aber ich gebe mir das jetzt trotzdem. Wo kommt diese Motivation her, dass du dann, es ist ja auch mutig.
Ja, ich will mich ja auch nicht dann davon einschränken lassen, dass ich da unsicher bin. Besser werden kann die Situation nur dadurch, dass ich mich damit auseinandersetze und konfrontiere.
Ja.
Also ich war vor kurzem auch in der Kommunalakademie der SPD zum Beispiel und da gab es dann auch Rhetorikkurse.
Ah,
und
ja. Wie lange ging das?
Das war über 4 Wochenenden, 3 Monate lang so.
Wow. Das heißt, du hast die 3 Monate lang 4 Wochenenden um die Ohren geschlagen, um da hinzugehen.
Ja, also zweimal war digital und zweimal in Springe bei Hannover.
Okay.
Ja, in so einem Art Wohnheim.
Das ist ja cool.
Ja.
Also man fährt dann dahin, übernachtet dann da, wird da wahrscheinlich auch verköstigt sozusagen so und macht dann, arbeitet dann konkret an Rhetorik und an politischer Arbeit. Man lernt.
Oh. Also da waren dann ganz viele,
ja cool,
zumeist junge Genossinnen aus ganz Deutschland. Ja. Und dann kommt man da zusammen und tauscht sich aus, hat verschiedene Hintergründe. Und dann gibt es da Workshops zum Thema Rhetorik, politische Planung, politische Strategie. Mhm. Es werden Leute eingeladen. Zum Beispiel war der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies zwischendurch da und hat ein Interview bei uns gegeben und war dann in so einem Setting natürlich auch mal ein bisschen ungezwungener und hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Und ja, das war sehr gut und hat mich auch persönlich weitergebracht. Und
klingt super spannend.
Dort wurden wir halt auch sehr motiviert, über unseren eigenen Schatten zu springen. Mhm. Also
Ja, in der heutigen Zeit ist es ja auch so, ich meine, als ich in dem Alter war, solche Workshops dieser Art zu machen, da gab es auch schon 98, 99 die ersten Handys und man hat sich auch schon mal vielleicht eine SMS geschickt. Heutzutage verknotest du dich ja innerhalb von Sekunden mit Leuten dann aus der ganzen Welt und bleibst, oder aus ganz Deutschland in dem Fall, und bleibst ja auch im Kontakt. Das ist ja auch super, dass du einfach Kontakte überall hin hast. Ne?
Also. Ja, da entstehen dann auch bleibende Netzwerke. Also zum Beispiel war auch die neue Parteivorsitzende aus Solingen da, die während die Kommunalakademie lief, sich auch durch die Kommunalakademie motiviert dazu entschlossen hat, für den Parteivorsitz zu kandidieren.
Stark.
Und dazu auch nochmal Gratulation.
Grüße nach Solingen. Ja,
Grüße an Nathalie.
Um mal zurückzugehen, also wenn du so erzählst, mal hier so zuhörst, man hört ja, du brennst auch dafür, ne?
Ja.
Wann begann das Interesse bei dir politisch und wie kamst du dann auch zur SPD, um mal so zurückzublicken?
Also in der Schule, da habe ich mich sehr für Geschichte interessiert. Und
studierst du ja, glaube ich, auch?
Genau, ich studiere Geschichtswissenschaften und Politikwissenschaft in Düsseldorf. Mhm. Und in der Schule hat mir Geschichte immer sehr viel Spaß gemacht, zu lernen darüber, was letztendlich passiert ist und was man daraus mitnehmen kann, was man daraus lernen kann. Und mit der Zeit ist da dann auch so ein politisches Interesse dazu gekommen, weil eigentlich kann man das ja auch nicht voneinander trennen, weil im Politischen muss man ja auch immer schauen, was war vorher, was kann man für Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen, was kann man anders machen oder was ist auch gut gelaufen in der Vergangenheit, was kann man sich als Vorbild nehmen und eben auch die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte sind natürlich dann auch sehr prägend in dem Sinne gewesen, dass ich dann eine politische Meinung entwickelt habe zur Situation in Deutschland.
Mhm.
Und zum Ende der Schule, also ich hatte auch Geschichts-LK, da war ich mir noch nicht zu 100% sicher, was ich machen wollte. Ich hatte so als grobe Idee vielleicht Geschichte zu studieren, aber war mir auch noch nicht sicher. Dann habe ich mich dann erstmal dazu entschlossen, Bundesfreiwilligendienst zu machen. Da habe ich dann ein Jahr im Stadtarchiv in Solingen gearbeitet. Und danach hat sich dann meine Entscheidung verfestigt, Geschichte zu studieren. Und dann habe ich mehrere Fächer als Ergänzungsfach mir rausgesucht und mich darauf beworben und habe mich dann am Ende für Politikwissenschaft entschieden. Mhm. Und bin dann so am Anfang der Studienzeit, also das war dann noch zum Ende von Corona hin, da war dann sogar auch das erste Semester von mir dann noch teilweise digital.
Saublöd, wenn man onboarden will, ne? Eigentlich.
Ja, das stimmt. Wobei ich nie diese Zeit hatte, wo wirklich alles online ist, weil ich in dieser Zeit den Bundesfreiwilligendienst geleistet habe.
Okay.
Ja. Aber dann ist irgendwann bei mir auch dieser Gedanke entstanden, dass wenn ich gewisse Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen will, dass ich dann auch aktiv daran mitarbeiten will, dass das nicht mehr passiert, beziehungsweise aktiv an unserer Demokratie mitzuarbeiten, weil Demokratie am Ende ja nur funktioniert, wenn die Leute auch mitarbeiten. Also Demokratie ist ja nicht irgendwas, was da irgendwo da oben oder in Berlin funktioniert oder so, sondern da sind quasi eigentlich alle beteiligt und das ist viel mehr als einfach nur alle paar Jahre ein Kreuzchen zu machen.
Ja.
Und dann war die Flutkatastrophe im Ahrtal und im Zuge dessen habe ich an einen der Landtagsabgeordneten aus Remscheid in Düsseldorf geschrieben, Sven Wolf, kennt man vielleicht.
Mittlerweile Oberbürgermeister von Remscheid. Grüße an Sven.
Ja, schöne Grüße. Dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben und er so ein bisschen meinen Unmut über die Landesregierung im Umgang mit der Situation ausgelassen und im Zuge dessen hat mir Sven geantwortet und mich zu einem Gespräch hier im Büro am Eberplatz eingeladen, um mich besser kennenzulernen, weil er das toll fand, dass ich mich für Politik interessiere und mich deswegen einfach mal mit ihm quatschen wollte. Und dann hat er mich dazu eingeladen, mal einen Tag bei ihm im Landtag zu hospitieren. Mhm. Das habe ich dann auch ein, zwei Monate später gemacht. Und nach diesem Tag habe ich dann quasi online das Beitrittsformular ausgefüllt.
Spannend.
Und bin dann der SPD beigetreten. Also gewissermaßen hat Sven Wolf mich in die SPD gebracht. Soziale Politik war mir schon immer wichtig.
Ja.
Und ich wollte mich halt politisch engagieren und hatte überlegt, in was für eine Partei könnte ich gehen, und habe mich dann letztendlich für die SPD entschieden, insbesondere auch wegen diesem Volkspartei-Gedanken, also Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sind in der Partei und die mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und ja, da wollte ich mich vor allem dann in meiner Heimatstadt in Remscheid politisch engagieren.
Super coole Geschichte. Wobei mir gerade einfiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ich war mal mit meinem Sohn ein Jahr davor da zum Wandern, ein Jahr danach. Das ist schon, einem schon der Atem weg. Wobei man sagen muss, Schloss Burg zum Beispiel war ja auch schwerst betroffen, wurde auch Menschen evakuiert in der Nacht. Ne? Also das war schon krass. Dieses Jahr sind, glaube ich, schon 5 Jahre, ne? Wenn ich richtig orientiert bin, war das 21. Juli, ne? Genau. Du sagst gerade, genau, in deiner Heimatstadt dich engagieren. Was sind denn Themen in Remscheid, die dich besonders bewegen?
Also jetzt in meiner aktiven Arbeit, ich meine, ich bin im Kulturausschuss als Sprecher, Kulturpolitik interessiert mich sehr. Ich studiere auch Geschichte und Politikwissenschaft und so dieses Interkulturelle ist mir auch wichtig. Sozialpolitik, Kulturpolitik und ich bin ja auch als Ratsmitglied im Integrationsrat, so dass das Zusammenleben in der Stadt, der Austausch, das Lernen voneinander und das Verschmelzen, das ist mir sehr wichtig und ja. Und außerdem noch, also ich bin im Mobilitätsausschuss auch, weil dadurch, dass ich in Düsseldorf studiere.
So langweilig wird dir nicht?
Nee. Das ist jedes Mal ein Abenteuer, wenn man da mit dem ÖPNV hinfährt. Also ich bin in den ganzen letzten Jahren eigentlich immer nur mit dem ÖPNV unterwegs gewesen, habe bis vor kurzem auch kein Auto gehabt. Jetzt nur durch die politische Arbeit musste ich ein bisschen umsteigen, weil das teilweise zeitmäßig nicht anders möglich ist.
Ja.
Und ja, der Direktzug von Remscheid nach Düsseldorf fährt seit Jahren nicht. Die S7 fällt gefühlt jede Stunde ein-, zweimal aus. Die S1 nach Düsseldorf von Solingen aus ist über Monate ausgefallen, weil das Stellwerk neu gebaut wurde. Da sind immer ewig lange Verspätungen auf dem Tacho, weil die S1 im Ruhrgebiet stecken bleibt. Also das ist kein Spaß im Moment,
glaube ich, 100%ig,
mit dem ÖPNV zu fahren. Und deshalb bin ich auch im Mobilitätsausschuss und auch der Vertreter für Remscheid beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Die Konstituierung war auch letzte Woche. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie das da weitergeht.
Aber das, beides finde ich, wenn ich es richtig interpretiere, geht ja auch auf ein persönliches Interesse und auch auf eine persönliche Lebenserfahrung auch jetzt schon zurück. Also du kommst ja vom Cremenhold, was ja auch ein Stadtteil ist, wo viele Nationalitäten ja auch zusammenleben und auch ich mitkriege auch harmonisch zusammenleben so. Und genau, und du fährst selber eben mit ÖPNV oder bist zuletzt ausschließlich ÖPNV gefahren. Das sind ja oft dann Dinge, wo man einfach auch wirklich aus eigener Erfahrung mitreden kann, wo man auch einen gewissen Ärger ja verspürt. Also, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Genauso wie du ja auch dann aus Ärger oder auch aus Mitgefühl für die Opfer im Ahrtal irgendwie aktiv geworden bist. Ne? So.
Das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt, weil ich bin ja auch für den Cremenhold im Stadtrat.
Ja, genau.
Ich habe für den Cremenhold kandidiert. Ich wohne quasi mein ganzes Leben am Cremenhold, außer die ersten 3 Monate meines Lebens. Da habe ich in der Papenberger Straße gewohnt. Und die Leute, die da auch quasi immer am Cremenhold wohnen, die kenne ich auch alle. Also ich kenne die Leute, die da aktiv sind. Ich kenne die Familien, die da wohnen. Die kennen meine Familie. Da kriegt man dann auch viel mit, was passiert, was die Leute beschäftigt. Und ja, in den letzten Jahren haben viele Leute auch am Cremenhold das Gefühl gehabt, dass irgendwie so die Entwicklung in der Stadt an ihnen vorbeigeht. Und deshalb habe ich mich auch dafür dann dadurch motiviert gefühlt, für den Cremenhold zu kandidieren.
Ja.
um den Leuten so ein bisschen eine Stimme zu geben und als Kontaktperson zu Politik und Verwaltung zu agieren,
ja,
damit die Leute sehen, was eigentlich auch alles passiert und was man auch machen könnte.
Ja. Also ich habe ein paar Mal schon mit dem IK-Cremeholz zusammen was machen dürfen, auch eine Leseshows und weiß ich nicht. Und ich, Spoiler oder auch nicht Spoiler, ich bin jetzt schon wieder angefragt worden, habe auch natürlich zugesagt für den nächsten Cremeholler Comedy- und Kleinkunstpreis, bin ich wieder in der Jury. Das ist immer sehr lustig. Ja, das freue mich jetzt schon drauf. Und letzten Endes leben ja diese Stadtteile oder Quartiere oder Bezirke, wie immer man sie nennen möchte, die leben ja von den Menschen, die da einfach was tun, sozusagen. So, ne? Und
Gabi Leitzbach, die ja auch die Vorsitzende des IKAs ist, die war ja auch zum Beispiel im Stadtrat für den Cremeholl.
Ja.
Am Cremeholl gibt es, glaube ich, eine sehr große Motivation dafür, was für den eigenen Stadtteil zu tun. Da gibt es auch noch so einen richtigen Quartiersgedanken irgendwie. Ja. Also die Leute, die da sind, die identifizieren sich als Cremeholler oder Cremehollerin.
Ja. Und das ist ja auch Lokalpolitik. Also du kriegst dann mit, wenn da der Müll, liegt oder wenn da die Mülltonne kaputt ist oder wenn da der Bus immer zu wenig Platz hat, ne? Also diese Dinge. Wie ist das? Wie schaffst du das dann, die Themen auch aufzunehmen? Also du hast ja dein Studium, du hast den Job hier, du hast diverse politische Ämter. Wie schaffst du es denn, im Stadtteil präsent zu sein?
Also dadurch, dass ich das da lebe, ist das natürlich einerseits praktisch. Wenn ich allein schon aus der Haustür rausgehe, treffe ich auf dem Weg zur Bushaltestelle 3-4 Leute, die ich kenne, die mich dann auch mal drauf ansprechen.
Ja.
Oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, mit Luna, dann...
Was für ein Hund ist es?
Malteser.
Ah, okay.
Malteser Shih Tzu.
Ja.
Und da treffen wir dann auch häufig die gleichen Leute, die dann auch wieder untereinander andere Leute treffen und mit denen reden. Und dadurch entsteht irgendwie auch automatisch so ein Netzwerk.
Ja.
Und wenn die Leute dann auch wissen, ja, der ist in der Politik, dann fragen die einen auch mal zu bestimmten Themen was oder kommen mit einem Anliegen. Ja. Oder manchmal passiert das auch, da werde ich dann auf Facebook angeschrieben oder in der Cremeholler-Gruppe auf Facebook gibt es einen Post zum bestimmten Thema.
Ja.
Jetzt letztens zu Martinszucht, da waren wir bei der Grundschule Cremeholl, wo ich auch früher auf der Schule war. Und da wurden wir von einem Mitglied von der Elternpflegschaft angesprochen, dass es da Probleme mit den Toiletten gibt. Das habe ich dann mal weitergeleitet, dass da mal was passiert.
Ja,
das entsteht meist ungeplant und spontan einfach durch die Menschen, die man kennt oder die Menschen, die wiederum andere Menschen kennen.
Was ja auch bedeutet, im positiven Sinne, du musst es einfach nur geschehen lassen, ne? Du gehst vor die Tür und es passiert.
Und man muss halt irgendwie präsent sein und mit den Leuten reden. Also im Wahlkampf haben wir das ja auch sehr viel gemacht. Mhm. Da waren wir sehr präsent, haben viele Stände gemacht und mit den Leuten gesprochen, waren an den Haustüren.
Da habe ich meinen größten Respekt vor. Dieses Kaltakquise, in Anführungszeichen, aber dieses wirklich bei Leuten klingeln, die man noch nie gesehen hat oder vielleicht auch schon gesehen hat, aber wo ja alles passieren kann.
Da braucht man erst so eine gewisse Überwindung. Oder, du hast ja auch vorhin gefragt, wie ich das schaffe, weil ich mich ja eigentlich unsicher fühle. Mhm. Also, wenn man zu viel darüber nachdenkt, dann wird man auch, glaube ich, noch nervöser. Man muss, glaube ich, auch einfach machen, ohne groß drüber nachzudenken. Dann funktioniert das meist sogar am besten.
Absolut.
Und in den nächsten Monaten und Jahren natürlich. Wir wollen permanent eigentlich präsent sein und daran arbeiten, vor Ort mit den Menschen reden zu können, weil nur so kann man auch erfahren, was die Leute da wirklich beschäftigt. Also wenn man jetzt nur im luftleeren Raum Politik macht oder versucht zu vermuten, was die Leute beschäftigt, dann wird man an den Leuten automatisch vorbeiarbeiten. Also,
das ist so, ja. Gibt es denn Themen außerhalb vom Cremeholl, wo du sagst, das ist meiner Ansicht nach für Remscheid im Allgemeinen wichtig oder am wichtigsten?
Ein sehr großes Thema ist ja die Finanzlage. Da kommt jetzt zum Glück ja eine Entlastung, aber die strukturellen Probleme bleiben die gleichen.
Ja.
Wenn da keine großen Reformen auf den höheren Ebenen, auf Landes- und Bundesebene kommt, wird das wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht besser wieder aussehen. Wir werden wieder in der gleichen Situation sein.
Kannst du dir auch nachstellen.
Ja. Wir kriegen jetzt ein bisschen Luft zum Atmen, aber das wird keine nachhaltige Lösung sein. Also die Leute verlieren ja dann auch das Vertrauen, wenn die Dinge nicht richtig funktionieren, weil das Geld fehlt, wenn die Ämter nicht richtig besetzt sind, wenn die Straßen nicht saniert werden können, weil kein Geld da ist, wenn die Schulen nicht saniert werden können. Also das sind ja alles, das ist ja das bei der Kommunalpolitik, wenn da was nicht passiert, bemerken die Leute das sofort. Ja. Die sehen direkt, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn das dann über Jahre nicht funktioniert oder die Leute das Gefühl haben, dass sie kein Gehör finden, dann frustriert die Leute das auch und dann werden sie auch verdrossen wegen der Politik.
Das ist so,
deswegen ist es auch wichtig, dass man mit den Leuten in Kontakt bleibt und ihnen auch erklären kann, wie die Lage ist und was funktioniert.
Absolut, ja. Du sprichst so engagiert von diesem ganzen Thema, ne, und von dieser ganzen politischen Arbeit. Du studierst ja auch was dir Türen in verschiedenste Richtungen öffnen. Du hast eben schon erzählt, du warst im Stadtarchiv, könntest dir auch vorstellen, da möglicherweise zu arbeiten irgendwann, glaube ich.
Also, ja. Ne?
Kannst du dir denn auch vorstellen, generell Politik zum Beruf zu machen oder ist das noch mit 24 zu früh gedacht?
Zum einen ist es früh und zum anderen finde ich das schwierig, das so als Vision zu haben oder so als Plan, dass man quasi beruflich Politik machen will, weil, also, das ist, man sollte ja Politik machen, weil man Politik machen möchte und nicht, weil man das als zum Beruf machen möchte.
Ja.
Jetzt auch Kommunalpolitik, das ist alles ehrenamtlich. Ich möchte Politik machen, um hier die Situation vor Ort zu verbessern und zu entwickeln. Ich möchte jetzt nicht Politik machen, weil ich hoffe, damit irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist jetzt nicht mein Anspruch, das zu meinem Beruf zu machen.
Sondern gibt es schon, also ist Stadtarchiv oder Archivarbeit, ist das... Also ist das was? Also ich habe, du hast das mir ja schon mal erzählt, was wir letztens mal getroffen haben, da habe ich kurz gedacht so, okay, Archiv, also für mich persönlich wäre das gar nichts, aber ich habe gedacht so, boah, was reizt denn ins Archiv zu gehen?
Ja, ich finde das mit dem Archiv sehr interessant. Also man sorgt ja quasi dafür, dass sehr wichtige Unterlagen erhalten bleiben. Also als ich im Archiv gearbeitet habe, da kamen dauerhaft irgendwelche Anfragen von Leuten, die über ihre Familie nachforschen wollten, von Leuten, die Urkunden brauchten für irgendwelche Behördenvorgänge. Ich habe Akten eingepflegt, die von Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, von Leuten, die nach Solingen dann gekommen sind und dann stand in diesen Akten deren Lebensgeschichte und wie die nach Solingen gekommen sind. Also das waren ja Geflüchtete. Mhm. Die sind dann in Notunterkünfte gekommen, sind dann bei irgendwelchen Familien zwangsweise einquartiert worden. Und da liest man dann deren Geschichten und dann, auch im, also mir ist es auch wichtig, dass diese Geschichten dann erhalten bleiben. Oder ich habe unter anderem auch eine Kartei bearbeitet, wo Opfer der sogenannten Euthanasie aufgeführt wurden. Da wurden dann Mordopfer aufgeführt von Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, weil sie nicht dem gängigen Bild eines, in Anführungszeichen, normalen Menschen entsprachen. Und da habe ich dann die Namen von den Menschen identifiziert und versucht herauszufinden, wer das war. Also das fand ich schon auch eine erfüllende Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Menschen quasi eine Art Gesicht bekommen, dass sie nicht einfach in Vergessenheit geraten.
Ja, letzten Endes, so wie du es erzählst, ist das Ganze ja ein Fundament des Heute.
Ja.
Also das, du arbeitest dann ja daran, dieses Fundament zu erhalten, zu pflegen, möglicherweise zu erweitern und so. Ne? Mhm. Das, ja, okay.
Und also auch jetzt für Politik, ab einem gewissen Punkt werden da ja auch irgendwelche Behördenakten in den Archiven eingelagert, damit die eben erhalten bleiben. Also die Behörden können ja nicht auf Jahrzehnte sämtliche Unterlagen bei sich lagern und einen Überblick darüber haben. Da braucht es dann Archive, die dann Überblick behalten und schauen, dass diese Akten zugänglich sind und genutzt werden können.
Ja, also so wie du davon erzählst, glaube ich, wärst du ein guter Archivar. Ja, diese danke. Begrifflichkeiten klingen ja so ein bisschen konservativ, ne? Aber so wie du es denkst und so ist das, bekommt das ein ganz anderes Bild.
Ja.
Das Jahr ist ja noch relativ jung. Hast du Vorsätze, Wünsche für so ein Jahr? Bist du so ein Mensch, der sagt, ja, dieses Jahr möchte ich... Oder ist das bei dir eher so? Oh nee,
also tendenziell habe ich eher keine Vorsätze. Ich versuche einfach eher immer das zu machen, was gerade möglich ist. Also nach Möglichkeit das Beste zu schaffen, was ich erreichen will. Also ich würde zum Beispiel auch gerne in diesem Jahr mal mein Studium zu Ende bringen. Das ist natürlich, das ist jetzt auch ein wichtiges Thema. Also durch das politische Engagement, das braucht natürlich auch sehr viel Zeit. Da kommt man dann jetzt auch nicht immer dazu, zu 100% die Zeit ins Studium zu investieren, zumal jetzt beispielsweise durch die verschobene Wahl im letzten Jahr, also die verschobene Wahl am Krebenholl, bin ich nicht dazu gekommen, eine Hausarbeit zu schreiben, die ich genau in diesem Zeitraum schreiben musste.
Ja.
Das hat sich dadurch zum Beispiel nach hinten geschoben. Also ich würde schon gerne in diesem Jahr mal mit meinem Studium zu Ende
werden. Das wäre Bachelor, Master?
Bachelor
ist das dann, alles klar. Und dann mal gucken.
Ja, dann, geht, so. Also Stand jetzt gehe ich dann davon aus, dass ich einen Master mache. Mhm. Und dann nach dem Master könnte ich dann mich auch auf eine Stelle im Archiv bewerben und eine Weiterbildung machen und dann quasi in der Archivlaufbahn einsteigen.
Okay. Dafür und für alles andere,
ja.
Für die, ich habe nicht gezählt, aber für die verschiedenen Aufgaben, ja, viel Glück. Ja. Ich glaube, du hast das richtige Mindset, das in deinem Sinne und im Sinne der Stadt auf die Reihe zu kriegen.
Ich gebe zumindest mein Bestes.
Genau, das hört man raus. Genau, ja. Vielen, vielen Dank und danke fürs Zuhören und danke bis auch. Bald. Tschüss.
Tschüss.